Hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über telonym.me/fluesterfragen oder auf irgendeine andere Art und Weise, immer mal wieder, gerne auch per Sprachnachricht, jetzt reingetrudelt. Also ja, ich bin Elske und mir gegenüber sitzt die liebe
Jule. Hallo, hallo. Schön, dich zu sehen, schön, dich zu hören.
Yes.
Bevor wir hier lang um den heißen Brei rumreden, habe ich eine Frage von Telonym generiert mitgebracht. Bist du bereit?
Wup, wup.
Sie lautet heute so. Im Sommer schon was vor?
Eieiei, im Sommer schon was vor. Wann beginnt nochmal offiziell Sommer? Wäre jetzt mal erst 23. Juni doch erst, oder nicht?
Ja.
Kann das sein?
Ja, irgendwann so dann so. Wobei ich mich schon auch echt
vor.
Wobei ich mich ja schon echt sommerlich fühle.
Das stimmt. Also ich habe jetzt, also für mich klingt das so nach Urlaub. Wir fahren eine Woche mit dem Woni durch die Gegend jetzt, aber das ist im Juni noch. Also eigentlich oder vor allem Mitte Juni noch nicht so richtig Sommer. Und ansonsten haben wir noch nicht so richtig was geplant. Und ich mache auch keine Freizeit dieses Jahr. Ich werde aber, um jetzt den Schwenk zur Arbeitsebene zu finden, in der ersten Sommerferienwoche Überraschungsfahrten anbieten. Das heißt, man kann sich einfach bei mir anmelden. Wir treffen uns am Bahnhof und dann fahren wir irgendwo hin, wo ich weiß, wo das Ziel ist. Genau.
Das ist witzig. Sehr cool. Hm. Ja, bei mir ist so, dass ich tatsächlich sehr viel Freizeitarbeit mache. Ich mache so im Hintergrund, da bin ich dann zu Hause, die beiden Kinderfreizeiten, die bei uns sind. Und ich bin aber auch dienstlich in Kroatien.
Hä?
Ja!
Du machst eine richtige Jugendfreizeitbegleitung oder was?
Ich bin nur die Küche.
Was? Das hast du ja schon ewig nicht gemacht, Jule.
Ja, deswegen bin ich auch ganz aufgeregt. Ich weiß gar nicht, wie viel Schlüppis ich einpacken muss, wie viel Hosen ich wohl brauche.
Ja,
und
du Sommerfreizeit.
Ja, genau, das ist so, entspricht ja auch nicht so hundertprozentig unserem Konzept von Sommerfreizeiten, weil die ja mal ehrenamtlich geleitet sind.
Ja.
Dieses Jahr machen wir es ein bisschen anders, dass ich einfach als Backup vor Ort bin, aber nicht so im Gruppengeschehen. So, also ich muss jetzt keine Spieleshows abends moderieren und so weiter, sondern mache halt Einkauf, Infrastruktur außenrum, gucke, dass alle gut versorgt sind und so weiter.
Und ach, krass.
Bin halt einfach vor Ort. Ja, nach Kroatien.
Ja, gut, okay.
Wie heißt das da? Ist Istrien. Ist auf jeden Fall nördlich. In der Nähe von Šišan, Medulin, die Ecke. Mhm. Wie heißt der Flughafen? Pula ist der Flughafen dazu, der auch in der Nähe ist. Ja, und ich sag mal so. Ich habe mich auch nur dafür bereit erklärt, weil es Kroatien ist, sind wir ehrlich.
Ja, ich kann's verstehen.
Wäre das jetzt irgendwie so die Jugendfreizeit nach Schweden, hätten die das gebraucht, hätte ich schon nochmal geguckt, so Zähne knirschen,
ja.
Möchte ich das? Aber ich liebe ja Kroatien so doll und deswegen ist das mein Plan für den Sommer und ich freue mich einfach richtig auf ein paar Tage auch in der Sonne und auch mal mehr Zeit. Genau, das ist mein Plan für den Sommer.
Schön, das klingt gut.
Toll.
Sehr schön. Weiter geht's in unserer Folge. Wir haben wieder eine Frage bekommen, ne?
Ja, die haben wir bekommen und die ist auch schon so ein bisschen, ja, wir haben schon über Freizeitarbeit gesprochen und die passt so ein bisschen da rein. Die Frage, die wir bekommen haben von euch, lautet so, wie läuft eine Freizeit in Bezug auf Prävention von Gewalt ab? Also was macht ihr alles, damit Kinder sicher sind?
Ja, richtig gute Frage. Jetzt zur Freizeitensaison vor allem, finde ich.
Ja.
Genau, ich würde mal so ein bisschen vielleicht erzählen, oder im Austausch können wir mal gucken, was wir so machen und was ihr so macht. Es ist ja grundsätzlich in der Landeskirche Hannovers so, dass wir Schutzkonzepte haben zur Prävention von sexualisierter Gewalt und die umsetzen. Das ist so der eine Punkt. Und also sozusagen der Strukturpunkt, der irgendwie im Hintergrund läuft, aber der ja vor allem nur funktioniert, sag ich jetzt aus einer ehrlichen, hauptamtlichen Sicht, wenn hauptamtliche Menschen eine Haltung dazu haben, die dafür sorgt, dass gewaltfrei umgesetzt wird sozusagen oder dass Schutzkonzepte überhaupt zum Tragen kommen. Denn wir haben so strukturell, wie gesagt, so Sachen wie Schutzkonzept, aber auch, dass Führungszeugnisse eingereicht werden müssen, sowieso von Mitarbeitenden, aber auch von Ehrenamtlichen, die über 18 Jahre alt sind. Und dass die bei, also ja, früher hieß es bei uns Kindeswohlschulungen, heute heißt es dann Grundschulungen, wie heißt das? Grundschulung zur Prävention sexualisierter Gewalt. Ich habe gerade hier zufällig ein Zertifikat liegen, weil ich bei solche Schulungen ja auch veranstalte.
Ja.
Das sind so die strukturellen Sachen. Aber da erstmal vielleicht so das Negative, sage ich mal, aus meiner Sicht ist, zumindest für Ehrenamtliche, dass die Einreichung des Führungszeugnisses ein absolutes Feigenblatt. Denn es dauert relativ lange, bis Dinge überhaupt aufgeführt sind im Führungszeugnis, und auch im Bereich Jugend sind sie relativ zügig wieder gelöscht. Also es gibt halt so Fristen und dann werden sie wieder gelöscht. Was auch richtig ist, weil wenn eine Strafe abgegolten ist, dann hat der Mensch ein Recht, so behandelt zu werden, dass die Strafe abgegolten ist.
Ja.
Es gibt diese Erbsünde dort nicht, dass man ein Leben lang auf seine Missetaten festgenagelt wird, was auch richtig ist. Ich glaube, das Führungszeugnis ist vor allem eine Abschreckung für Leute, die TäterInnen sind und dann sich gar nicht erst melden, weil sie wüssten, okay, da würde was auftauchen. Und ich glaube, ansonsten ist es eher halt so ein Feigenblatt.
Ja.
Ich weiß nicht, wie du das siehst mit den Führungszeugnissen.
Ja, ich sag den Jugendlichen, mit denen ich arbeite, immer sehr gerne, ja, ihr müsst ein Führungszeugnis vorzeigen. Und für mich und für unsere Arbeit ist es wichtig, dass ihr halt keine Verurteilung nach den relevanten Paragraphen irgendwie habt.
Mhm.
Ob ihr nun schon im Bagger geklaut habt. Und der geklaute Bagger ist immer mein Lieblingsbeispiel. Und das in eurem Führungszeugnis vermerkt ist. Das interessiert mich gar nicht.
Ja, ich sag ja immer, ich weiß gar nicht, ich sag immer, ob ihr jetzt mal in der Vergangenheit einen florierenden Drogenring hattet. Das finde ich eigentlich ein bisschen lustigeres Beispiel, weil selbst das keine Rolle spielen dürfte,
genau. Ja.
Weil wir nur bestimmte Paragraphen haben, auf die wir überprüfen.
Genau. Und von daher, ich sehe es halt ähnlich, und bis überhaupt da erstmal etwas drinsteht, das ist ja auch so eine Sache von, ja, wir sehen als Verband das Führungszeugnis alle 3 Jahre ein, wo wir als hier vor Ort sagen, nee, wir fordern das jedes Jahr ein, weil wir wissen alle, wie turbulent jugendliche Jahre sein können. Und da die Zielgruppe, mit denen ich arbeite, nun mal so zwischen 15 und 25 ist, nun mal die Primetime ist, um sich auszuprobieren, Grenzen auszuloten, sagen wir halt auch, ey, jedes Jahr. Auch wenn das Bundesamt für Justiz und die Druckerei, die dahinter steckt, vermutlich ein bisschen mehr belastet. Das ist mir egal.
Ja.
Es ist halt eine Absicherung für uns. Es ist eine Form von Abschreckung. Aber eben eine Säule, um präventiv zu handeln.
Ansonsten ist es bei uns noch so, dass wir ein bestimmtes, auch ja vielleicht nicht so weit verbreitetes Konzept von Unterbringung auf Freizeiten haben, was auch dazu beiträgt, dass gewaltfreiere Möglichkeiten gegeben werden, sage ich jetzt mal.
Mhm.
Weil ich das immer so mache, meine Freizeit beginnt, wenn wir gemeinsam am Freizeitort sind, mit einer 3-stündigen Einheit zum Thema Nähe, Distanz, Gefühle wahrnehmen, eigene Bedürfnisse äußern und so weiter. Und dann teilen wir erst die Zimmer ein.
Ja.
Damit sich die Menschen schon so ein bisschen kennen und vor allem, was das Allerwichtigste ist, die einzelnen Personen sagen können, was sie wollen und was sie nicht wollen. Also ganz salopp, so solche Sachen wie, ich brauche ein Zimmer mit Leuten, die gerne abends noch eine Geschichte vorgelesen bekommen und früh ins Bett gehen. Oder ich brauche ein Zimmer, das eigentlich die ganze Nacht Rambambule macht. Dann sollte man sowas schon ausloten können, bevor die Zimmer eingeteilt sind, weil das Konflikte verhindert und entsprechend auch Gewalt verhindern kann.
Mhm. Ich bin auch
so ein Punkt.
Fan davon und merke auch, dass sich Menschen Mühe geben, das auch so zu machen, unabhängig von Geschlecht, sondern nach den Bedürfnissen zu schauen. Und wir schreiben das bei uns, also ja, damit Kinder sicher sind, schreiben wir auch immer, dass die Eltern, die da ja irgendwie auch in der Pflicht sind, auch wenn sie nicht am Freizeitort sind, schon mal im Vorfeld mit ihren Kindern irgendwie sprechen, hier, was brauchst du, was ist sinnvoll, dass, wenn es noch einen höheren Bedarf gibt, das dann auch mit uns oder mit der Teamleitung zu kommunizieren.
Ja.
Weil alles, was wir nicht wissen, können wir auch nicht pädagogisch abfedern.
Nee, genau.
Oder andersrum, positiv gesprochen, je mehr wir wissen, desto pädagogisch professioneller können wir darauf auch reagieren.
Ja, voll.
Und das finde ich dann, also sage ich immer einmal mehr, als vielleicht auch notwendig ist, und vielleicht sind Erziehungsberechtigte auch dann so ein bisschen genervt davon. Aber wenn es dann tatsächlich so ist, und ich merke das beispielsweise bei unseren Konfi-Freizeiten immer, wo es ja nicht erstmal um Kinder, also nicht irgendwie 8 Jahre, sondern mit 12, 13 hast du dann ja auch nochmal andere Bedürfnisse.
Ja.
Und wenn es dann da auch um Zimmereinteilung geht und dann, ja, was brauchst du denn für dich? Hast du dich mit deinen Eltern da vorher schon, oder dass es noch besser ganz konträr zu dem ist, was die Eltern auf dem Datenbogen angeben.
Ja.
Zu dem ist, was Kinder brauchen.
Oh. Ja, voll. Also ich sag mal so, ich als Mensch mit Kindern finde es immer gut, wenn ich möglichst viele Informationen und Fragen kriege, vor so einer Maßnahme, weil ich denke, da wird sich Gedanken gemacht und ja, das ist eben nicht egal. Mein Kind ist da nicht egal. Und das ist, finde ich, als Elternteil total wichtig. Aus meiner Perspektive, in meiner Lebenswelt. Das mag durchaus anders sein, aber ich möchte trotzdem auch durch meine Art und Weise, wie ich kommuniziere mit Eltern und Kindern und Jugendlichen, klar machen, dass das einzelne Kind wichtig ist.
Mhm.
Und eben nicht es die Gruppe über alles geht, sondern dass erstmal der Bedarf von dem einzelnen Kind total in Ordnung ist und wichtig ist und dass trotzdem auch wichtig ist, Kompromissbereitschaft möglich zu machen.
Ja.
Das ist eine Herausforderung, aber es ist auch ein Learning, was man hat. Also was heißt es eigentlich, Kompromisse einzugehen?
Ja.
Was ansonsten bei uns noch so ein Grundpfeiler ist, dafür, dass, womit wir dafür sorgen wollen, dass möglichst gewaltfrei Zeiten in unserer Arbeit sind, ist, dass alle unsere TeamerInnen eine Ausbildung haben. Die haben alle eine Juleika-Schulung gemacht. Die geht mindestens, war das 50 Zeitstunden? Nee, 40 Zeitstunden, 50 Unterrichtsstunden oder sowas, ne? So ist das ja irgendwie. Wir fahren eine Woche weg. Das ist
bei uns so. Eine ganze Woche. Nein, aber ja, mit dem neuen Runderlass wurde, glaube ich, nochmal geguckt. Und auf jeden Fall ist es eine, wie gesagt, bei uns eine Woche, bei euch auch eine Woche Ausbildungszeit. Es gibt auch so Wochenendseminare und so. Aber Juleika als deutschlandweit anerkanntes Qualitätsmerkmal.
Ja, total. Die Standards sind da echt recht hoch. Mhm. Und das heißt auch, dass alle TeamerInnen, die mitfahren, die Juleika haben, einen Erste-Hilfe-Kurs haben.
Jo.
Was auch wichtig ist, nicht in Bezug auf Gewaltprävention, sondern wenn mal was passiert ist. Nein, natürlich nicht. Also um Wunden und Wehwehchen zu heilen, ist schon klar, ne? Und das ist also auch wichtig. Sprich, Eltern und erziehungsberechtigte Personen können sich sicher sein, dass ihre Kinder bei uns in der evangelischen Jugend professionell begleitet werden.
Mhm.
Was nicht heißt, dass nicht Gewalt und Übergriffe passieren können.
Das finde ich auch immer noch mal gut zu sagen. Es gibt keine sicheren Orte, also nicht zu 100%. Wir sind bemüht, sicherere Orte zu gestalten und zu ermöglichen. Aber wir sind jetzt, also wir haben auch nur ein paar Augen.
Genau, und da ist zum Beispiel das Thema Schutzkonzepte, finde ich ganz spannend, ne? Weil das Schutzkonzept ermöglicht, diese Schwachstellen zu identifizieren. Also zu sagen, ich muss jetzt mal so ein läppisches Beispiel, in unserem Keller ist kein Bewegungsmelder, sondern da kann man das Licht ausmachen, sprich, man kann jemanden da eine dunkle Ecke drängen, ne?
Ja.
Und dass man diese Stellen identifiziert hat und entsprechend ein hohes Aufmerksamkeitspotenzial dann an diese Stelle legen kann. Oder halt halt Abhilfe schaffen kann, ne? Das ist natürlich auch so eine andere Geschichte. Und das soll schützen oder kann gut schützen vor Übergriffen. Und wenn was passieren sollte, haben wir ziemlich gute Handlungspläne, die, wenn sie durchgeführt werden, echt hervorragend sind, dass allen Parteien da geholfen wird, alle gut begleitet sind und Situationen geklärt, aufgeklärt und gelöst werden können.
Ja.
Was für mich noch ein sehr wichtiger, und das ist also für mich eigentlich der wichtigste Punkt in Bezug auf Gewaltprävention auf Freizeiten ist, dass ich zusammen mit den Teilnehmenden, und das ist egal, welche Altersgruppe sie haben, gemeinsam mit den Teilnehmenden einen Regelkatalog erstelle für unsere Fahrt. Also es ist nicht so, dass ich das vorher schon mache und sage, hier sind die Regeln, haltet euch dran, sondern nach unserer großen Einheit und nach dem Zimmer beziehen, sprechen wir darüber, was die Regeln für die, ich sag jetzt mal Woche oder auch 2 Wochen durchaus, miteinander sein sollen. Selbstverständlich mit einem Rahmen, den ich als Fachkraft stecke. Also nur weil 25 Jugendliche teilnehmen, die sich überlegen, dass wir nur alle in einem großen Bett zusammenschlafen und sowieso keine Schlafkleidung tragen, ist das keine valide Regel, sondern ich als
Oder überhaupt gar nicht schlafen, eine Woche lang.
Ja, das klingt super. Übrigens, die Hauptamtliche kauft uns Alkohol. Das sind keine validen Regeln. Das mache ich auch ganz klar. Also Partizipation und Selbstwirksamkeit, Empowerment da, aber auch bis zu einem gewissen Punkt, dass immer unter ja einem bestimmten Schirm und einem bestimmten Radius die Regeln ausgelotet werden können. Und in den Regeln, die Kinder bringen und die Jugendlichen bringen häufig richtig gute Regeln ein. Mhm. Muss man einfach sagen, weil die das erstens vielleicht ja auch schon kennen, Regeln zu haben und weil ihnen aber auch Sachen wichtig sind.
So. Das finde ich halt auch sehr charmant, dass sie die Möglichkeit haben, das einzubringen, was ihnen wichtig ist,
ja,
das nochmal zu benennen. Und am Ende kannst du dann ja auch sagen, das sind nicht meine Regeln für euch, sondern das sind unsere Regeln, auf die wir uns alle zusammen geeinigt haben.
Genau.
Und dann auch wieder Thema Kindeswohl. Man soll ja Gefahren auch entfernen. So sage ich dann halt auch, wenn hier jemand ist, der meint, einmal am Tag auf irgendwen draufgehen zu müssen und den mal richtig abzulatten, dann werde ich halt auch sagen, wir haben hier Regeln, du hältst dich nicht an die Regeln, du bist eine Gefahr für andere. Hm. Da hat der Maurer das Loch in der Wand gelassen. Ich wünschte, also...
Jule, du klingst wie so ein richtiger Boomer, ich find's geil.
Ja, weil das viele immer so als...
Ja.
Nee, man kann auch die Kinder nicht nach Hause schicken. Doch, ich schick die dann nach Hause.
Klar.
Wenn du dich nicht benehmen kannst, da ist die Tür. Du musst hier nicht sein. Niemand muss da sein.
Ja, genau. Und ich habe auch noch, also zum Thema Regeln, ich bespreche mit den Teilnehmenden auch, was bei Regelüberschreitungen passiert.
Ja.
Auch und auch das bringt Sicherheit, ne? Also mal eben so, was ja auch so ein... Na, früher zumindest ein Klassiker war, sage ich jetzt mal. Und das muss man wirklich sagen, Klassiker in Jugendeinrichtungen. Du hältst dich nicht an Regeln, du gehst ohne Abendessen ins Bett.
Oh.
Essensentzug.
Ja.
Foltermethode. Ne? Absolut verboten, das ist nicht die Frage.
Das ist kurz vor Klinke runterdrücken.
So. Das ist, wenn das musste ich mal in der Schule machen übrigens.
Ich auch.
Wenn wir besprechen, was bei Regelüberschreitungen passiert, dann können auch nicht willkürlich von irgendwelchen TeamerInnen oder Hauptamtlichen irgendwelche Konsequenzen für Regeln aufgemacht werden, die halt grenzüberschreitend sein können oder kindeswohlgefährdend sein können. Auch das wichtiges Thema, Kommunikation, ne? Die teilt mit den Kindern einfach oder den Teilnehmenden die Sachen, die wichtig sind, um Sicherheit zu geben. Und da gehören auch so banale Sachen zu, wie dass man einen Essensplan aushängt.
Mhm.
Das bringt so viel Sicherheit oder einen Tagesplan, dass die Teilnehmenden wissen, okay, es gibt heute das zu essen, ich kann mich darauf einstellen oder ich weiß, wann es Essen gibt, ich weiß, dass es Aktionszeiträume gibt, ich weiß, wann Ruhe ist. Das ist so wichtig, um Routine zu entwickeln und auch für Kinder, die Schwierigkeiten haben, sich einzustellen auf neue Routinen und die dann auch meinetwegen zu Gewaltübergriffen neigen würden, also die leicht Übersprungshandlungen haben, für die ist es auch super Sicherheit, wenn man einfach so Pläne hat. Und das ist auch ein Punkt, der bei uns zum Beispiel ganz wichtig ist.
Ja.
Eigentlich wollte ich gerade noch irgendwo anders rein, was du gerade gesagt hattest. Shit, ey. Zum Thema...
Gefahren entfernen?
Ja, Gefahren entfernen ist auch
Nein,
schwierig,
aber du hast es ja schon vorhin schon so ein bisschen angerissen im Sinne von die kritischen Knackpunkte irgendwie überhaupt zu erkennen, zu entlarven, zu beheben und dann vielleicht auch zu gucken, was können wir anders machen. Und es ist manchmal echt simpel, gerade in so Ferienhäusern, wo es irgendwie die Duschen, Waschräume und so. Es kostet manchmal nicht so viel. Wir haben für die Kinderfreizeit auch dann einfach so eine Klappwand aufgestellt, dass man sich nicht da umziehen oder ausziehen muss, wo alle direkt hingucken, sobald die Tür aufgeht, sondern einfach nur.
Für solche Räume haben wir eine Duschampel, so nennen wir die.
Genau, sowas zum Beispiel.
Aber die kannst du außen an die Tür hängen, ne?
Ja.
Und dann kann man sagen, okay, hier ist ein Duschraum, der ist super beschissen einfach zu nutzen für alle.
Ja.
dann kann man die Ampel auf Rot stellen. Das heißt, wenn ich da reingehe und die Ampel ist auf Rot, also wenn ich reingehe und die Ampel auf Rot stelle, dann weiß ich, es kommt niemand anders rein.
Ja.
So. Und das ist schon auch was, was ziemlich gut ist, weil es immer noch Häuser gibt mit Waschsituationen, wo du dir so denkst, wow, welcome back in the days, ey. Ja. Irgendwie. Und ja, man muss auch sagen, die Häuser sind in super finanzieller Not auch immer wieder und es ist extrem teuer, da die Infrastruktur zu ändern. Aber man muss auch sagen, ArchitektInnen sind ungerne bereit, Toiletten und Duschmöglichkeiten so zu planen, dass sie wirklich sinnvoll und schützend sind.
Ja.
Haben wir hier bei unserem Umbau auch festgestellt. Das war ein echtes Problem, als wir gesagt haben, wir wollen kein Stehklo zum Beispiel. Aber wir müssen das so und so trennen. Und also es ist aber auch, ist immer auch offen und so. Und das ist echt, also wilde Nummer. Ja. Und auch das was hat ja was mit Gewaltmöglichkeiten zu tun. Ne? Mhm. Also wie viel Schutzraum biete ich eigentlich? Was können Leute, ja, wo können Leute sich zurückziehen?
Genau, aber wir haben so unsere Grundstandards, unsere Grundpfeiler von Schutzkonzept, Ausbildung von Haupt- und Ehrenamtlichen oder Fort- und Weiterbildung ja in dem Sinne auch, Intervention, Regeln, das ist schon, also ich muss sagen, ich arbeite da auch sehr gerne dran, weil ich es für sehr sinnvoll erachte, bin dann auch immer schon so ein bisschen hellhöriger, wenn ich wahrnehme, dass es an vielen Stellen nicht so ist. Ja, falls ihr irgendwie Erfahrungen habt, gute wie auch schlechte, könnt ihr das gerne mal kommentieren oder uns zukommen lassen. Freuen wir uns natürlich auch auf einen kleinen Austausch mit euch. Und dann frage ich mich, ob du wohl was mitgebracht hast für unsere nächste Rubrik.
Jesus, Maria und Josef.
Ja, ich habe was mitgebracht. Jetzt muss ich mal eben kurz hektisch meinen Zettel suchen. Und zwar in der Rubrik Jesus, Maria und Josef bringen wir ja immer drei Sachen mit. Ihr könnt gerne uns auch mal was einreichen, was wir mal einsortieren sollen. Bisher bringen wir uns ja immer Sachen gegenseitig mit, die andere Person ranken soll. Und ich habe auch was mitgebracht, was vielleicht zum Thema Sommer passt. Ich weiß es nicht. Es geht um Getränke.
Mhm.
Ich bin nicht sicher. Ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht. Ich habe es jedenfalls von meiner Liste, von meiner Ideenliste noch nicht gestrichen. Und zwar möchte ich, dass du gerne Wasser einsortierst.
Wasser?
Zwischen Still, Medium und Classic.
Okay. Wow, das ist richtig schwer. Ich möchte jetzt, bei meiner Einordnung möchte ich so im Sommermodus bleiben, weil ich in bestimmten Situationen bestimmtes Wasser bevorzuge.
Okay.
So, und wenn ich jetzt so in unserem Sommervibe bin, dann ist es so, dass ich, also mein Josef ist Medium, weil das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Schmeckt mir auch manchmal ein bisschen zu abgestanden, wenn dann da irgendwie nicht so richtig brutzelt. Meine Maria ist stilles Wasser, weil ich das sehr gerne, das ist für mich wirklich so Hydratationsausgleich, so wenn ich wirklich Durst habe und das dann einfach große Mengen an Wasser, also mal so ein Glas einfach so auf Ex, gluck, 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 wegtrinken. Oder auch beim Sport trinke ich auch nur stilles Wasser. Ja, und mein Jesus ist auf jeden Fall, wie hast du es genannt? Classic.
Classic,
ne?
Heißt es, glaube ich.
Classic. Das ist richtig britzelt und
ballert frisch.
Sparkling Water. So im Soda-Stream nochmal extra drauf gedrückt. Das ist mein liebstes Wasser, was dann auch so richtig so mich erfrischt. Mhm. Deswegen diese Reihenfolge. Ja, Medium, genau, Medium ein bisschen zu abgestanden, still, um als Maria so lebenserhaltendes Getränk und für die tollen Anlässe zum Erfrischen das Britzlige. Ja, das ist meine Reihenfolge. Und bei dir?
Ja, also ich würde auch sagen, Josef ist Medium, wobei ich viel Medium-Wasser trinke, weil ich das so gewohnt bin. So irgendwie, ganz komisch. Also bei meinen Eltern und so und Großeltern, überall gibt es Medium-Wasser.
Mhm.
Das Wasser, mit dem ich halt sehr viel in Berührung gekommen bin während meiner ganzen Lebenszeit. Bei mir wäre aber Maria stilles Wasser.
Ja.
Nee, hattest du auch gesagt,
hatte ich,
ne?
Auch,
nee, dann war es andersrum. Maria ist Classic-Wasser, so rum.
Ja.
Weil mir das manchmal dann zu doll ist und ich so viel davon rülpsen muss, dass ich es unangenehm finde und manchmal nicht so viel davon trinken kann, wie ich brauche, um richtig sitt zu werden.
Ja.
So, weil ich das einfach nicht schaffe. Aber ich mag das auch, genau wie du sagst, dass es einfach so prickelt und so viel einfach ist, finde ich toll. Und Jesus ist stilles Wasser. Ich trinke eigentlich immer stilles Wasser. Das ist auch total simpel. Du kannst halt einfach überall einen Wasserhahn aufmachen und raus trinken, ne?
Ja.
Also ich trinke ja ohnehin Leitungswasser. Also von daher bin ich jetzt, ich bin nicht so ein Flaschenwassertrinkerin.
Ja.
Und wir haben halt auch so eine Sprudelmaschine. Und da kann ich drücken, so viel oder so wenig ich will.
Ja, ich finde das ja beeindruckend, dass es gibt ja tatsächlich Menschen, die sagen, nee, ich trinke gar kein Wasser. Also überhaupt Wasser an sich nicht.
Nur Spaßgetränke, ne?
So, die trinken nur Spaßgetränke. Oder es gibt auch Leute, die dann sagen, nee, also stilles Wasser trinke ich gar nicht. Und dann ja. frage ich mich immer so, wie sind die Leute bis zu diesem Punkt in ihrem Leben gekommen?
Ja, genau.
Also natürlich, wenn ich die Wahl habe zwischen so hier ist jetzt Classic und da ist stilles Wasser, dann würde ich auch immer das mit Brutze nehmen, aber auch
ich
zum
nicht.
Ich habe zum Beispiel auch, also wenn ich esse oder essen gehe, dann auch lieber still, weil ich das dann, weil es dann nicht so als Erfrischungsgetränk ist, sondern mehr so begleitend zum Essen. Begleitend zum Essen habe ich auch stilles Wasser so. Aber ja, wenn es dann wirklich so als Erfrischung im Sommer, dann muss es schon britzeln.
Ja, so ist es unterschiedlich.
Ja, und dann, wie gesagt, die Leute, die sagen, nee, Wasser trinke ich gar nicht. Was?
Ja, finde ich auch wild irgendwie. Weiß nicht.
Ja.
Ja, aber gibt es, glaube ich, nicht wenige.
Ja.
Genau. So ist es. Jule, wir gehen weiter zu unserer nächsten Kategorie.
Ja.
Empfehlung der Woche.
Hallo, hallo, hier ist Jule aus dem Schnitt und bevor es weitergeht mit der Empfehlung der Woche, habe ich noch ein kleines Anliegen. Denn für ein Dissertationsprojekt wird untersucht, wie der Flüsterfragen-Podcast genutzt wird. Dafür werden HörerInnen, also du, gesucht, die Lust haben, in einer kleinen Online-Gesprächsrunde per Zoom über ihre Erfahrung zu sprechen. Die Teilnahme ist ganz unkompliziert und alle weiteren Informationen gibt es vorab per Mail. Wenn du Interesse hast, kannst du dich verbindlich melden, direkt bei Jana Langkob. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes, auch die E-Mail-Adresse. Vielen Dank für eure Unterstützung und jetzt geht's weiter.
Hast du was mitgebracht?
Ich habe was mitgebracht und das ist auch ganz schnell abgehandelt. Ich empfehle diese Woche, weil ich das auch für mich fest vorgenommen habe, können wir also alle zusammen machen, also nicht gleichzeitig bitte, aber im Geiste zusammen Vorsorgetermine vereinbaren. Und wahrscheinlich ist es so, wenn du jetzt einen Vorsorgetermin bei einem Facharzt vereinbaren willst, der Termin ist dann ja auch erst nächstes Jahr. Das ist ja ganz praktisch.
Ja.
Wie zum Beispiel Hautarzt oder so, da ist ja ein bisschen längere Wartezeit.
Geht gar nicht, ey.
Genau, aber so, hier, wie heißt das, professionelle Zahnreinigung, für der jährliche Unterbodencheck.
Unterbodencheck, ich kann nicht mehr.
Ja.
Ich bin ja Typ, wenn meine Gynäkologin sagt, machen Sie sich untenrum frei, ziehe nur meine Schuhe aus.
Reicht doch, oder?
Ja, echt, Mann.
Genau, also ich habe da, Hautarzt schludere ich auch immer sehr, da muss ich mich dann nochmal dran erinnern. Und ja, dann Basics, Gynäkologie, Zahnarzt, das sind die, wo ich immer dran denke und das dann auch tatsächlich mache. Ich weiß nicht, kann man noch mehr Vorsorgetermine machen? Weiß ich nicht.
Keine Ahnung, ich mache auch immer nur die beiden.
Ja. Ja, ich habe, also bei
das
mir steht
reichen.
Diese Woche noch mein Bluthochdruck, den, wo ich ja fest überzeugt bin, dass ich den jetzt mittlerweile bekämpft habe.
Echt?
Ich meine
Für
das.
Sport?
Okay. Ich meine das, ich bin mir aber, naja, was dann halt so ein Gerät sagt, aber den Termin
das
möchte ich auch.
Das lügt doch.
Nee, das ist ein Fehler. Das muss ein Fehler gewesen sein. Mal gucken. Und den Termin will ich auch vereinbaren und dann habe ich zumindest schon mal den Termin. Die Termine an sich sind dann ja manchmal noch besser oder schlechter irgendwie vom Gefühl her. Aber das ist meine Empfehlung der Woche. Termine vereinbaren.
Sehr gut. Schön. Ich habe eine Empfehlung, die so auf den Sommer hingeht, finde ich jedenfalls ein bisschen, weil sich die Nutzung meiner Handykamera verändert im Sommer. Ich mache mehr Fotos. Und meine Empfehlung der Woche ist, sortier mal deine alten Fotos und guck mal, was sind so richtige Highlights, pack die vielleicht in Ordner oder noch krasser, druck sie mal aus. Mhm. Also auf meinem Handy sind irgendwie 750 Milliarden Fotos drauf und dann auch solche Sachen wie, wir machen eine Reihenaufnahme, 200 Fotos von der gleichen Sache, so nach dem Motto, weil man weiß ja nicht, ob irgendwo ein schöner Blick dabei ist.
Ja.
Sortier mal, damit du im Sommer wieder neue, mehr Fotos machen kannst und dann echt mal ein bisschen gucken, druck mal was aus oder mach mal irgendwie ein paar Highlights davon, dass du dich mal mit deinen Fotos ein bisschen mehr wieder verbindest.
Ich habe eine Bekannte, die ist da sehr konsequent. Nach jeder Reise, die sie mit ihrer Familie unternimmt, wird ein Fotobuch angefertigt.
Ja.
Und danach werden einfach alle Bilder gelöscht. Vom Handy.
Ja, krass.
Und ja. Ich denke so, ich wäre auch gerne so.
Ja, Fotobuch machen finde ich zum Beispiel muss gar nicht sein.
Ja.
Weil das finde ich dann schon wieder zu viel. Also ich habe 3 Fotobücher zu Hause und ich gucke nie rein.
Ja.
So, wobei vielleicht irgendwann sich Kinder und Kindeskinder freuen, ja, was die Mutti da so gemacht hat. Aber
ja, die haben das,
aber das
designmäßig im,
ja, ja,
im Wohnzimmer im Regal stehen und dann reiht sich das so auf und ist halt total schön.
Herrlich.
Und
ja,
denke ich auch, oh, ich wäre auch gerne so. Aber ich bin nicht so. Ich bin auch Team 12.000 Fotos im Ordner, um sich dann zu fragen, was war das nochmal?
Ja, und oder auch so, oh, ich weiß, ich habe davon irgendwann mal ein schönes Foto gemacht.
Und dann
wann war das? Scroll, scroll, scroll. Also furchtbar. Also sortieren.
Gute Idee.
In diesem Sinne, das war Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Schöne Woche noch.
Ja.
Tschüss.
Ezke, wir sehen uns das nächste Mal auf unserer Europatour.
Cool.
Ja.
Bis denn.
Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.